Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge sprechen wir mit Anastasia Pischny, die das Kapitel geschrieben hat »Wer ist entscheidend? Selektoren und ihre Handlungsweisen vor der Kandidatenaufstellung«. Anastasia, kannst du uns vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es in deinem Kapitel geht?
Ja, klar, kann ich. Hallo erstmal. Also es geht um die Frage generell, die ja im Titel, du hast ihn ja gerade vorgelesen, auch schon gestellt wird. Wer ist entscheidend? Das ist die eigentliche Frage, die ich mir gestellt habe. Das sind ja verschiedene Akteure und Akteursgruppen, die eben für den Prozess der Kandidatenaufstellung wichtig sind. Und dieser Prozess, der erstreckt sich ja über mehrere Wochen und Monate zum Teil auch. Und ja, und ich habe mich gefragt, wer entscheidend ist. Es gibt ja diesen Standardsatz, dass die Parteien das Quasi-Monopol der Kandidatenaufstellung innehaben. Und ja, also ich würde mich nicht versteifen zu sagen, dass der Satz falsch ist. Aber ganz treffsicher ist er eben auch nicht, weil es natürlich nicht die Partei als Ganzes ist, die das Quasi-Monopol innehat, sondern es sind bestimmte Akteure und Akteursgruppen. Und das trifft schon deshalb zu, weil ja knapp ein Drittel der Parteimitglieder inaktiv ist. Das heißt, die haben sich überhaupt gar nicht an der Kandidatenaufstellung beteiligt. Und deshalb wollte ich an der Stelle genauer hinschauen und gucken, ja, wer sind denn die faktisch Mächtigen?
Und worin war oder ist deine Motivation begründet, sich genau diese Stelle der Kandidatenaufstellung anzugucken? Also zu schauen, wer diese Selektoren sind und was letztlich ihre Handlungsweisen sind. Was hat dich daran interessiert?
Genau, du sagst gerade schon, Selektoren, vielleicht ganz kurz noch dazu. Als Selektoren begreifen wir diejenigen, die einen besonderen Einfluss bei der Kandidatenaufstellung haben, die formal stimmberechtigt sind. Das sind dann die Elektoren. Und ja, der Grundgedanke ging eigentlich von diesem Satz aus und von meiner Annahme, dass eben verschiedene Akteure unterschiedlichen Einfluss auf die Kandidatenaufstellung haben. Und ja, und da habe ich mir eben die Frage gestellt, wer da mehr Einfluss hat als andere. Und diese Frage haben wir glücklicherweise auch eben gestellt, wo wir auf den Aufstellungsversammlungen zugegen waren. Haben wir also an die Parteimitglieder weitergegeben und gefragt, wer ist denn für Sie besonders einflussreich in diesem Prozess?
Und wenn du so auf das zurückblickst, was ihr da erhoben habt, welche Gespräche ihr geführt habt, welche Leute ihr getroffen habt, gab es da irgendwas, was jetzt retrospektiv deine Sichtweise auf diesen ganzen Prozess irgendwie verändert hat oder Dinge, die dich überrascht haben, Befunde, die dich verwundert haben?
Ja, im Prinzip besteht das Kapitel aus zwei Teilen. Das erste ist, dass wir zeigen, wer denn nach Sicht der Parteimitglieder diese höheren Einflussmöglichkeiten hatte. Das ist je nach Nominierungsebene unterschiedlich. Also auf Wahlkreisebene sind es die Ortsvorstände und die Kreisvorstände. Die Ortsvorstände, weil sie sicherlich beratend dazugezogen werden, und die Kreisvorstände, weil sie natürlich die Wahlkreisnominierungen organisieren, weil sie, wenn sich in der Bewerbungsphase kein Bewerber abzeichnet, natürlich auch eine Suchfunktion haben, also überlegen, wer könnte es denn machen. Da kommen die Vorstände selbst dann natürlich auch als Bewerber in Frage, also die Vorstandsmitglieder. Ja, und deshalb ist es eigentlich auch wenig überraschend gewesen. Auf Landesebene sind es dann die Landesvorstände und auch die Bezirksvorstände. Die Landesvorstände, also da hat mehr als jedes zweite Parteimitglied angegeben, dass diese eben einen sehr hohen Einfluss hat im Aufstellungsprozess, gerade weil natürlich auch der Landesvorsitzende, das ist ja meist derjenige oder diejenige, die den Listenvorschlag nochmal letztendlich absegnen. Ein Listenvorschlag wird oft bei den mitgliederstärksten Parteien erstellt. Und die Bezirksvorstände gibt es auch nicht in allen Parteien und auf allen Ebenen. Gibt es vor allem in den mitgliederstärksten Parteien SPD, CDU, CSU. und in den Flächenländern, also Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen. Und die haben auch explizit die Aufgabe, eine Bezirksliste zu erstellen. Und aus diesen Bezirkslisten, nehmen wir mal an, es gibt 5 Bezirke in einem Flächenland, erstellt dann der Landesvorstand diese Landesliste. Genau, das ist das eine. Der zweite Teil ist dann eben, dass diese potenziellen Einflussmöglichkeiten unterschiedlich wahrgenommen werden. Und da haben wir mit 132 Selektoren Interviews geführt. Und die zeigen, dass es 3 verschiedene Handlungstypen von Selektoren gibt. Ein Unterstützer, so habe ich das genannt, also jemand, der explizit einen Bewerber unterstützt im Aufstellungsprozess, sich für diesen ausspricht, für ihn wirbt. Dann die sogenannten Dulder, die sich eher raushalten aus dem Ausstellungsprozess, so aller, das lässt sich fair, sage ich mal, und den Aufstellungsprozess möglichst wenig beeinflussen wollen. Und dann gibt es noch einen dritten Typ, nämlich den Mediator. Das ist der vermittelnde Typ, der versucht zwischen den auswählenden Parteimitgliedern und den Bewerbern zu vermitteln und die Bewerber bekannt zu machen und auch einen Kontakt herzustellen, entweder weil man Gesprächsrunden organisiert oder falls Bewerber auch nicht bekannt sind, Vorstellungsrunden. Und diese unterschiedlichen Handlungsweisen zeigen letztendlich, dass ja, dass diese Pauschalkritik, die es ja gibt, dass diese Aufstellungsversammlungen eigentlich ja schon vorher entschieden werden, in einem kleinen Kreis, dass der Realität nicht standhält, weil es eben je nach Aufstellungsversammlung diese Unterschiede gibt, weil wir, also von den Fällen her gab es am meisten Unterstützer, dann aber gefolgt von diesen vermittelnden Selektoren und eher weniger zu beobachten waren die Dulder, die sich da für gar keinen Kandidaten ausgesprochen haben oder für gar keinen Bewerber. Und da muss man dann eben sagen, durch diese unterschiedlichen Typen, dass eben das gar nicht zutreffen kann, dass die Aufstellungsversammlungen per se vorher entschieden werden. Und auch beim Unterstützer muss man sagen, der ist jetzt nicht per se als negativ zu werten für die innerparteiliche Demokratie, sondern man muss einfach genau hinschauen, wie wurde da im Einzelfall unterstützt. Ne? Hat er sich im Ortsverband oder Kreisverband Meinungen eingeholt von den Parteimitgliedern und daraus dann geschlossen, okay, ich unterstütze Bewerber XY? Oder der andere Fall wäre ja dann, dass man wirklich versucht, andere Bewerber auszustechen, weil man seinen Wunschbewerber hat. Das wäre dann sicherlich negativer zu bewerten für die innerparteiliche Demokratie. Ja, und geändert, also geändert vielleicht nicht in dem Sinne. Ich würde vielleicht sagen, dass ich noch kritischer mit Kritiken geworden bin, zumindest mit Pauschalkritiken und da nochmal ein anderes Bild drauf habe, weil die oft eben empirisch nicht gut belegt sind.
Du sagst es jetzt gerade schon, die Kritik gegenüber der Kandidatenaufstellung oder der Wahrnehmung, wie das vielleicht abläuft. Ich denke, dass dein Kapitel sehr zu einer verbesserten Wahrnehmung und zur Kenntnis dieses Prozesses oder dieser Teilprozesse beitragen kann. Und ja, vielen Dank für deine Ausführungen.
Danke auch.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben sowie per E-Mail info@ipal.de.